Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Sprecher und in ganz kleinen Teilen auch Autor, nämlich für die Zwischenfragen. Im Studio haben wir einen Gast. Wir sind bei Folge 322 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 260. Unser Thema heute ist Bücher als Hauptperson in Büchern oder Bibliotheken als Hauptperson in Büchern. Und im Studio ist Florian Weber. Florian, bitte stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, guten Tag allerseits und vielen Dank erstmal an dich, Ralf, für die Einladung in deinen Podcast. Meinen Namen hast du ja schon genannt, Florian Weber. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Romanischen Seminar in Kiel im Bereich spanische und französische Literaturwissenschaft. Hab zuletzt meine Doktorarbeit geschrieben. Da geht es um Santiago de Compostela und den Jakobsweg in der Reiseliteratur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Das hat mich in den letzten Jahren beschäftigt. Und nebenbei bin ich auch Übersetzer, Literaturübersetzer. Daher kennen wir uns ja auch. Du hast ja letztes Jahr ein Buch in deinem Verlag herausgebracht, Emilia Pardo Bazán, die rosafarbene Perle und andere Geschichten aus dem Panoptikum der Liebe. Und da war ich beteiligt als Übersetzer, als einer von mehreren Übersetzern. Und inzwischen ist ja ein weiteres Übersetzungsprojekt in Planung. Das wird wahrscheinlich 2027 bei dir im Verlag erscheinen.
Ja, vielen Dank, Florian. Du hast uns jetzt zu unserem Thema Bücher als Hauptperson ein Buch ausgesucht, das nah an deinem abgeschlossenen Studium der Romanistik liegt. Erzähl uns ein bisschen was davon.
Unser erstes Buch über Bücher heißt Os Libros Arden Mal im galizischen Original. Bücher brennen schlecht auf Deutsch von 2006. Der Autor heißt Manuel Rivas, Jahrgang 57, einer der bekanntesten spanischen Gegenwartsautoren, vielfach preisgekrönt. Zuletzt hat er sogar den Premio Nacional de las Letras Españolas erhalten, die höchste Auszeichnung für das Lebenswerk eines Autors in Spanien. Rivas begann seine literarische Laufbahn als Lyriker. International bekannt wurde er aber erst mit seinen Romanen und Erzählungen ab den 90er Jahren. Als Hauptwerk gilt sein Roman O Lápiz do Carpinteiro, der Bleistift des Zimmermanns von 1998. Ebenfalls relativ bekannt ist seine Erzählsammlung Que me quieres, amor von 1995, die als Grundlage für eine Verfilmung diente. La lengua de las mariposas, die Zunge der Schmetterlinge, lief 2000 auch in den deutschen Kinos. Zentrales Anliegen bei Rivas ist die Aufarbeitung des spanischen Bürgerkriegs und der Franco-Diktatur, also Vergangenheitsbewältigung, Erinnerungsliteratur und so auch der Roman, um den es heute gehen soll, Bücher brennen schlecht, international weniger bekannt, aber gilt inzwischen als Schlüsselroman der galizischen Literatur post-Franco. Die deutsche Übersetzung ist 2018 erschienen, auf Initiative des Romanischen Seminars der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel beim Verlag Ludwig. Die Handlung umfasst einen zeitlichen Rahmen von gut 100 Jahren, vom Ende des 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, mit Schwerpunkt wiederum auf den vier Jahrzehnten zwischen Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs 1936 und Ende der Franco-Diktatur 1975. Also Erinnerungsliteratur, aber auch ein Stadtroman. A Coruña, die ehemalige Hauptstadt Galiciens, ist der zentrale Schauplatz der Handlung. Durchgehend bis auf wenige Szenen in London und Paris. Und die Stadt ist, wenn man so möchte, auch der eigentliche Protagonist des Romans. Oder anders gesagt, es gibt keinen einzelnen, sondern wenn überhaupt einen kollektiven Protagonisten in diesem Roman, der sich mit der gesamten Stadt oder Stadtbevölkerung gleichsetzen lässt.
Das hört sich schon mal sehr gut an. Gibt es eigentlich in dem Buch sehr viele handelnden Personen?
Genau, also eben deshalb, es gibt nicht den einen Protagonisten, sondern es tritt eine Vielzahl von Figuren, von Stadtbewohnern auf und der Erzähler wechselt zwischen den verschiedenen personalen Perspektiven hin und her oder lässt die Figuren als Ich-Erzähler selbst zu Wort kommen. Insofern handelt es sich um einen polyphonen Roman. Es gibt keine einheitliche Stimme, sondern eine Polyphonie konkurrierender Stimmen und Perspektiven. Damit versucht der Roman der Pluralität historischer Erinnerung gerecht zu werden. Es gibt eine Geschichte, aber verschiedene kollektive Gedächtnisse, das heißt verschiedene gruppenspezifische Arten, Geschichte zu erinnern. Und das versucht der Roman eben durch diese Polyphonie, diese Multiperspektivität abzubilden. So treten bestimmt 50 oder 60 Stadtbewohner jeweils für einen kürzeren oder längeren Handlungsabschnitt auf, verschwinden dann wieder, treten gegebenenfalls an anderer Stelle erneut auf und so weiter. Wir begegnen der gesamten sozialen Pyramide, Beamten und Militärs, Intellektuellen und Künstlern, Spionen und republikanischen Widerstandskämpfern, Hafenarbeitern und Seeleuten, Waschfrauen und Näherinnen, Obdachlosen, Mestizen und Waisenkindern. Dabei gibt es aber doch, und das hält den Roman zusammen, drei zentrale Familien, deren Schicksale sich über die Jahrzehnte immer wieder kreuzen. Die Crescentes, die sozusagen das anarchistisch-sozialistische Arbeitermilieu der Stadt repräsentieren, die Samos, das frankotreue konservative Bürgertum und die Casares, das liberale republikanische Bürgertum, die alte Elite der Zweiten Spanischen Republik. Die Casares sind übrigens auch die einzige reale Familie im Roman. Santiago Casares war Minister der Zweiten Spanischen Republik und floh dann bei Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs ins französische Exil. Und seine Tochter wurde dort in Frankreich später eine berühmte Schauspielerin, Maria Casares, und außerdem Geliebte von Albert Camus.
Die literarischen Querverbindungen, also zum Beispiel zu Camus, das findet man ganz, ganz oft. Schriftsteller untereinander waren gut vernetzt. Ja, und was hat das Ganze nun mit Büchern zu tun, Florian?
Genau, das Buchmotiv finden wir ja schon im Titel, die brennenden Bücher. Wie die Nazis 1933, so haben auch die Phalangisten 1936 bei Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs Bibliotheken geplündert und öffentlich Bücher verbrannt. In A Coruña schon im August 1936, knapp einen Monat nach Ausbruch des Bürgerkriegs. Und zwar an mehreren Orten gleichzeitig, unter anderem auf der Plaza Mayor, dem Rathausplatz, und in der Dársena, dem Binnenhafen. Die Bücherverbrennung markiert den Anfang des Romans, das ist sozusagen das Initialereignis, und darauf wird im Fortgang immer wieder leitmotivisch Bezug genommen, die Nacht, als die Bücher brannten. Diese Nacht, als die Bücher brannten, wird sehr eindrücklich und im Wesentlichen tatsachengetreu beschrieben, aus verschiedenen personalen Perspektiven, also aus der Innensicht der beteiligten Phalangisten, aber auch aus der Sicht Außenstehender. Und die Phalangisten veranstalten eine Art Büchergericht. Warum Büchergericht? Weil sie Befehl von oben sozusagen hatten, nicht wahllos alle Bücher zu verbrennen, sondern manche eben doch zu verschonen, insbesondere Bibelausgaben. Und bei Zweifelsfällen wenden sich die ungebildeten Schergen, die phalangistischen Schergen, immer wieder an den Leiter der Verbrennungen, Ricardo Samos, ein belesener Mann, frisch promovierter Jurist, der jeweils das Urteil über die Bücher fällt. Dabei werden zahlreiche Autorennamen und Werktitel genannt, historische Bibliotheken der Stadt, authentische Ex-Libris-Vermerke zitiert und so weiter. Das Motiv des Büchergerichts mit anschließender Bücherverbrennung hat natürlich berühmte literarische Vorläufer und speziell im spanischen Kontext denkt man sofort an den Donoso Escrutinio, das Büchergericht in der Bibliothek des Don Quixote, wo der Barbier und die Haushälterin den akademisch gebildeten Pfarrer auch jeweils nach der Sittlichkeit oder Unsittlichkeit der einzelnen Bücher befragen. Und wie der Pfarrer im Don Quixote, eine Witzfigur letztlich, wird bei Rivas nun der spätere Richter, Ricardo Samos, zum Richter über die Bücher. Der Intertext zieht das Geschehen satirisch ins Lächerliche.
Kommen wir nun zu dem eigentlichen Thema, die Bibliotheken.
Genau, einige Bücher überleben diese Verbrennungsaktion und wie die Schicksale, die Biografien der verschiedenen Stadtbewohner, so verfolgt der Roman dann auch die weiteren Schicksale der überlebenden Bücher. Wie die Stadtbewohner, so treten auch die Bücher in verschiedenen Momenten der Handlung immer wieder auf. Und das Über- und Fortleben der Bücher ist eng verbunden mit den Bibliotheken der Stadt, die wiederholt zum Schauplatz der Handlung werden. Wir lernen vor allem die Privatbibliotheken der bereits genannten Familien kennen, der Casares, der Samos und der Crescentes. Diese Bibliotheken teilen uns über Raumgestaltung und Bücherinventar, auch hier werden zahlreiche Titel und Autoren genannt, jeweils viel mit über die Eigentümer, über deren Bildungsstand, sozialen Status, politische Gesinnung, Interessen und so weiter. Die stehen also gewissermaßen im Dienst der indirekten Figurencharakterisierung. Wir lernen als erstes die Bibliothek der Casares kennen, die beste Privatbibliothek der Stadt mit vielen tausenden Büchern von Klassikern der Weltliteratur über naturwissenschaftliche Abhandlungen bis hin sogar zu von der Zensur verbotenen Werken. Also eine Bibliothek, die für Weltoffenheit, freiheitliches Denken und wissenschaftliche Neugier steht. Diese Bibliothek wird geplündert, die Bücher zum großen Teil verbrannt. Aber ein kleiner Teil dieser Bücher wandert schließlich in die Bibliothek von Ricardo Samos. Und die ist bezeichnenderweise zweigeteilt in einen repräsentativen Vorzeigeteil mit wertvollen historischen Bibelausgaben, Jagdtrophäen und juristischen Fachbüchern und einen geheimen, verbotenen Teil, die Zona de los Quemados, also der Bereich der verbrannten Bücher, mit pornografischer, aber auch kirchenkritisch-ketzerischer Literatur. Und das ist ganz bezeichnend für den Charakter der Figur, für den zerrissenen, heuchlerischen Charakter der Figur. Einerseits ist Samos ja der Leiter der Bücherverbrennungen. Andererseits ist er ein literarisch gebildeter Mann und in gewisser Weise heimlicher Bewahrer der überlebenden Bücher. Einerseits der ordentliche Richter, andererseits hegt er doch ein Interesse für verbotene, unorthodoxe und erotische Literatur. Ja, wir lernen im Verlauf des Romans noch viele weitere Bücherorte oder bibliophile Orte der Stadt kennen. Neben den bürgerlichen Bibliotheken der Casares und der Samos zum Beispiel auch einige proletarische Bibliotheken. Und Bücher spielen auch für die Handlung immer wieder eine zentrale Rolle. Es gibt zum Beispiel einen wichtigen Handlungsstrang, der um ein bestimmtes Buch, eine verschollene spanische Bibelausgabe kreist, nach der Ricardo Samos sein Leben lang sucht.
Ja, da sind wir schon sehr in die Tiefe gegangen, wunderbar. Bücher brennen schlecht, Verlag Ludwig aus Kiel und du nennst gleich nochmal den Autor. Aber erstmal will ich mich bedanken, der Podcast ist noch nicht zu Ende, nein, wir haben gerade mal die Hälfte. Danke für diese sehr kenntnisreiche Analyse. Das zweite Buch, was ich vorgeschlagen habe, wurde im Jahr 2012 veröffentlicht. Ich habe es mit viel Genuss gelesen, geht es dort nicht nur um Bücher, sondern auch um eine Geheimgesellschaft. Fang doch mal an. Aber vergiss nicht, uns nochmal den Autor von dem Bücher Brennschlecht zu nennen.
Genau, Bücher Brennschlecht. Der Autor heißt Manuel Rivas und das Buch ist 2018 in deutscher Übersetzung beim Ludwig Verlag in Kiel erschienen. Jetzt aber zum zweiten Buch über Bücher. Robin Sloan, Mr. Penumbra's 24-Hour Bookstore, so heißt der Titel im Original. Ins Deutsche übersetzt wurde er als die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra. Auch hier erzähle ich erstmal ein bisschen was zum Autor. Robin Sloan, ein US-amerikanischer Autor, Jahrgang 79, hat für einen Romanautor vielleicht einen etwas ungewöhnlichen Werdegang hinter sich. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Michigan war er bei verschiedenen Online-Plattformen im Silicon Valley tätig, unter anderem bei Twitter, heute ja X. Und er fing dann aber parallel mit dem Schreiben an und sein Debütroman, eben die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra 2012, landete sofort einen Überraschungserfolg, wurde in der Presse sehr positiv rezensiert und stand dann monatelang auf den Bestsellerlisten. Inzwischen wurde der Roman in über 10 Sprachen übersetzt. Die deutsche Übersetzung erschien 2014 in der Reihe der Büchergilde Gutenberg. Sloan hat seitdem weitere Romane geschrieben, die zum Teil im selben Universum spielen, zum Beispiel Ajax Penumbra 1969 von 2013, das ist eine Art Prequel, oder Sourdough 2017 oder zuletzt Moonbound 2024. Bei Mr. Penumbra handelt es sich um einen Gegenwarts- oder Zeitroman, also ganz anders als bei Rivas. Keine Vergangenheitsbewältigung, keine Erinnerungsliteratur. Ein Roman, der in seinem Entstehungskontext spielt oder wenig früher in den USA der späten Nullerjahre, der Zeit der Finanzkrise von 2008. Zentrales Thema ist in einem Wort der Konflikt zwischen der alten analogen Welt der Bücher und Bibliotheken und der neuen digitalen Welt der Computer- und Tech-Konzerne. Sloan lässt diese beiden Welten wirklich in krassester Weise aufeinanderprallen. Da ist einerseits der jahrhundertealte Geheimbund, der seine Gründung auf den venezianischen Buchdrucker und Verleger Aldus Manutius zurückführt. Andererseits der Google Campus in Mountain View. Einerseits alte chiffrierte Kodizes, andererseits Data Science und Programmiersprachen. Einerseits schrullige, ergraute Gelehrte in Tweedhosen und zu weiten Mänteln, andererseits junge Tech-Geeks mit Fantasy- oder Science-Fiction-Motiven auf dem T-Shirt. Protagonist und zugleich Erzähler ist Clay Jannon. Clay ist Webdesigner, verliert aber seinen Job in der Finanzkrise 2008 und wird eher zufällig Verkäufer in Ajax Penumbras, in der Tat, wie der deutsche Titel verrät, recht sonderbarer Buchhandlung. Was ist so sonderbar an der Buchhandlung? Sie ist 7 Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet. Clay übernimmt die Nachtschichten. Es gibt kaum Kunden und die wenigen Stammkunden bzw. eingetragenen Clubmitglieder kaufen keine Bücher, sondern entleihen sie nur. Die Buchhandlung erzielt daher kaum Einnahmen, scheint darauf aber auch nicht angewiesen zu sein. Die entliehenen Bücher sind allesamt in einem Geheimcode verschlüsselt und obendrein soll Clay auch noch akribische Aufzeichnungen machen über alles, was in der Buchhandlung geschieht. Dafür gibt es extra sogenannte Logbücher, die Jahrzehnte zurückreichen. Naja, und während der Nachtschichten hat er wenig bis nichts zu tun und vertreibt sich die Zeit, indem er, was soll man als Webdesigner auch sonst machen, ein virtuelles 3D-Modell der Buchhandlung erstellt, das alle dort verwahrten oder dort vorhandenen Bücher erfasst und das Ausleihverhalten der vermeintlichen Kunden farblich visualisiert.
Ein Grafiker denkt immer in Farbe, das ist absolut richtig. Ja, kommt auch die Firma Google drin vor?
Ja, die Firma Google kommt dann auch ins Spiel. Denn Clay verliebt sich zur gleichen Zeit in Cat Potente, eine überzeugte Googlerin, die zufälligerweise auch im Bereich der Datenvisualisierung tätig ist und die fest daran glaubt, dass die Lösung sämtlicher Menschheitsprobleme eigentlich nur eine Frage der Rechenleistung und der richtigen Algorithmen ist. Und Cat ist fasziniert von der Buchhandlung, vor allem von den Logbüchern, in denen sie einen großartigen Datenschatz erkennt. Und sie schlägt dann vor, man könne ja eines dieser Logbücher bei Google mal einscannen, die Daten extrahieren und in Clays 3D-Modell einspeisen. Und so kommen sie dann eher durch Zufall Penumbras Geheimnis auf die Spur. Es stellt sich heraus, dass die Buchhandlung in Wahrheit die Filiale eines jahrhundertealten internationalen Geheimordens ist, der sich die Gemeinschaft der ungebrochenen Buchrücken nennt. Die Stammkunden sind in Wahrheit Novizen, die qua Studium der verschlüsselten alten Kodizes ein bestimmtes Rätsel lösen sollen, um in die nächsthöhere Rangstufe aufzusteigen, auf der sie dann wiederum Rätsel lösen und zu höherer Erkenntnis gelangen sollen und so weiter. Und das Ziel des Ordens, der inzwischen seinen Sitz in New York hat und auch unter dem Namen Festina Lente Company firmiert, ist die Erkenntnis des ewigen Lebens, die im Codex Vitae des Ordensgründers Aldus Manutius verschlüsselt sein soll. Darauf arbeiten die Ordensmitglieder kollektiv schon seit 500 Jahren hin. Und auch hier haben Clay und Cat wiederum eine Tech-Lösung parat. Anstatt jahrhundertelang alte Bücher zu studieren, kann man sie ja kurzerhand digitalisieren und ihren Inhalt von einem Computer auswerten lassen. Wie man sich vorstellen kann, führt das zum Konflikt mit dem sehr traditionsbewussten Geheimorden, denn in den Augen vor allem der Ordensoberen ist das mühsame, generationenübergreifende Studium der Kodizes geradezu heilig und der schnelle, einfache, technologiegestützte Weg kommt einem Sakrileg gleich.
Alt und modern greifen also einander an, prallen aufeinander und, ja, ohne jetzt zu spoilern, wie geht eigentlich das Buch aus, die merkwürdige Buchhandlung des Mr. Penumbra?
Ja, am Ende, damit nehmen wir, glaube ich, nicht zu viel vorweg, liegt die Lösung in einer Symbiose, einer klugen Kombination aus alt und neu, aus Buchstudium und moderner Technologie. Die Botschaft lautet sozusagen, altes und neues Wissen schließen sich nicht aus, sondern können gemeinsam umso mehr erreichen. Insofern ist das kein naiv unkritischer, aber doch ein sehr optimistischer Roman und, wie denke ich auch deutlich geworden, ein sehr zeitgeistiger Roman, der das Lebensgefühl einer bestimmten Generation der frühen Millennials Ende der 2000er Jahre einfängt zwischen finanzieller Depression und grenzenloser Technologiebegeisterung und der entsprechend auch zahlreiche Popkulturreferenzen aus dieser Zeit enthält. Trotzdem ist das ein Buch, das auch heute noch gut lesbar ist, würde ich sagen, sehr unterhaltsam, mit reichlich Humor. Naja, und das grundlegende Thema des Romans, also der Kulturkampf zwischen analog und digital, Tradition und Innovation, ist natürlich gerade angesichts KI-basierter Sprachmodelle aktueller denn je.
Und damit sprichst du auf diese Themen ChatGPT, Gemini und Ähnliches an, die natürlich vor immerhin 13 Jahren noch nicht im Raum standen. KI war damals ein Theoriethema. Florian, danke für die beiden Buchempfehlungen. Vielleicht können wir das Thema nächstes Jahr weiter vertiefen, denn es scheint mir doch sehr ergiebig zu sein. Die Bücherjäger kommen noch gar nicht drin vor und andere Themen mehr. Hast du vielleicht noch einen schönen Schlusssatz für uns?
Ja, zunächst einmal bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass ich heute hier im Podcast sein durfte. Das hat viel Spaß gemacht. Und ich denke, das Thema Bücher über Bücher gibt noch sehr viel mehr Stoff her. Insofern können wir nächstes Jahr gern ein weiteres vertiefendes Gespräch führen hier im Podcast. Und ansonsten bleibt uns nur noch allen einen guten Start ins neue Jahr 2026 zu wünschen.
Auch von mir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn Sie den Podcast später hören, dann wissen Sie ja, der Rutsch ist gelungen. Nächste Woche die Folge 323 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 261. Kommen Sie gut durch diese Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Und das Buch, was Florian erwähnt hat, was er mit übersetzt hat, das ist in meiner Buchreihe Perlen der Literatur erschienen, die rosafarbene Perle. Schauen Sie sich die Website an, input-verlag.de. Alles Gute, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, auf Wiederhören.